Das Zeugnis von Mechthild hat mich sehr bewegt. Ich habe einen ganz starken Eindruck gehabt, auch schon im Vorfeld, dass einige von uns in Kämpfen stehen, wo sie denken, sie sind da drin allein. Kämpfe, die immer wieder kommen. Und so im Hinterstübchen höre ich immer die Worte von Jesus: Wer überwindet, dem will ich geben. Und das ist auch das, worüber ich, was ich mit euch teilen will. Der, der überwunden hat, der sagt zu uns: Wer überwindet, dem will ich geben. Und wer überwindet, bekommt die Belohnung. Wer überwindet, der wird das Ziel erreichen. Wer überwindet, ja, aber was ist das denn? Was ist Überwinden? Wie geht das? Wie überwinden wir zum Beispiel solche Kämpfe, wenn wir nachts alleine sind, mit unseren Gedanken, mit unseren körperlichen Befindlichkeiten, mit unseren Schwächen, mit unseren totalen Grenzen? Wie überwinden wir? Und ganz zu Anfang möchte ich diesen Vers zitieren, den ich auf meinem Zettel zum Schluss habe. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ist das nicht toll? Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Was aus Gott geboren ist, das sind wir, wenn wir es glauben. Wir sind durch Glauben gerettet. Wir sind durch Glauben von Neuem geboren. Wir sind durch Glauben gerechtfertigt. Wir leben aus Glauben und damit überwinden wir diese Welt und empfangen den Lohn. Was heißt es so im Einzelnen? Ich möchte mal wieder mal eine Lupe anlegen und draufsetzen auf diese Aussagen. Und was heißt das für uns? Wie geht das praktisch? Der Glaube an Jesus Christus ist ja in letzter Konsequenz ausgelebt, die einzige Überzeugung in unserer Welt, die echten Frieden zur Folge hat. Also ich meine, die Frieden tatsächlich auch erzeugt. Religionen und Ideologien sorgen für das Gegenteil. Das können wir sehen in der Menschheitsgeschichte und da ist die christliche Religion auch nicht besser. Überzeugungen, die powerful sind, die bringen Konfrontation, die bringen Stress, die bringen Krieg. In gewisser Weise hat Jesus das ja auch gesagt. Ja, ich bin nicht gekommen, dass sie Frieden haben, sondern ich komme und bringe das Schwert. Er hat auch gesagt, dass die eigenen Hausgenossen ja gegeneinander sein werden, wenn er ins Spiel kommt. Und trotzdem ist entstanden eine ganz fürchterliche Verwirrung, als man den Friedenskönig Jeschua in Verbindung brachte mit Glaubenskriegen in der Geschichte. Das hat Menschen dazu gebracht, sich von Gott und von der Bibel loszusagen und zu sagen, dieser Gott ist grausam und nur grausam. Aber war das wirklich, waren das Kriege Gottes? Ganz sicher nicht. In Jesaja 59 können wir lesen, dass die Menschen das Problem sind. Den Weg des Friedens kennen sie nicht und kein Recht ist in ihren Spuren. Ihre Pfade machen sie sich krumm. Jeder, der sie betritt, kennt keinen Frieden. So ist es also. Und Paulus zitiert es dann auch im Römerbrief nochmal: Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Das ist so der Zustand des Menschen. Und da kann in den Religionsbüchern jeder Religion noch so viel Beteuerung stehen: Unser Ziel ist Frieden, unser Gott will Frieden machen. Ob das das Nirvana ist oder ob das irgendein islamischer Staat ist. Sie alle träumen von einem bestehenden Frieden, der dann auch bleibt. Aber der Weg dahin ist in keiner dieser Ideologien und Religionen dieser Welt ein friedvoller Weg. Von Jesus Christus heißt es, sein Ziel ist, Lukas 1, Vers 79, da hat er Peter geguckt und hat gesagt, was, 79, das kann nicht sein, das sind zu viele Verse. Doch, doch, der hat noch mehr Verse, das erste Kapitel. Da heißt es, sein Ziel ist, denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Was für eine Zusage. Das ist der erklärte Wille Gottes. Er möchte unseren Weg richten auf den Weg des Friedens. Und wie macht er das? Die Propheten haben schon über ihn gesagt. Bei Jesaja lesen wir, er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Und in Kapitel 53, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Das ist schon sehr konträr zu dem, was die Welt tut, wenn sie von was überzeugt ist. In 1. Petrus 2 beschreibt der Petrus das nochmal, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Also das Wesen Gottes ist tatsächlich wirklich ganz anders. Und damit haben wir immer zu kämpfen, ja, weil wir kennen diese Reaktionen der Welt. In unserem Fleisch sind sie fest verankert, diese Reaktionen. Und die sind schnell zur Stelle, wenn uns Unrecht geschieht. Unser Empören, unser Aufbegehren, unser Zurückschlagen. Jesus aber sagt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und in Lukas ist das sechste Kapitel empörend sanftmütig. Es ist einfach kaum zu glauben, was Jesus da sagt. Ab Vers 27, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, also der dich nicht mal bittet, sondern der einfach nimmt, fordere es nicht zurück. Leben wir nach dem Prinzip? Liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Nicht nur gegen die Guten, er ist gütig gegen alle. Und Paulus greift das auch auf im Kapitel 12 vom Römerbrief, in dieses Kapitel, das unseren Lebensstil beschreibt. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Seht zu, und dann in Thessalonicher, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Und dann nochmal in Petrus, vergeltet nicht Böses mit Bösem, das kommt also sehr oft vor im Neuen Testament, oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Das ist die Grundlage. Ja? Wir sind reich, wir sind Erben vom größten Reichtum, den man sich vorstellen kann. Und das ist unsere Grundlage, warum wir das austeilen dürfen. Jetzt schon, im Glauben, dürfen wir vergeben, dürfen wir milde sein, dürfen wir geduldig ertragen. Ja, wir kennen 1. Korinther 13, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie geht einfach weiter, als wir Menschen das normalerweise tun. Und in seinen Briefen beschreibt Paulus ja den Lebensstil eines Nachfolgers Jesu. Da möchte ich aus 1. Korinther 4 einfach nur mal kurz rausgreifen. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. Haben wir das immer so vor Augen, wenn wir Paulus vor Augen haben, dass er so unwürdig lebte? Wir mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen, geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Das ist unsere Reaktion, oder? Zumindest die von Christus in uns. Und es ist eine gute Übung, das hervorzuholen. Paulus hat sich entschieden, in diesen Fußspuren Jesu zu laufen und weiß, dass Nachteile und Anfeindung nicht etwa ein Versehen sind, sondern dass es unsere Berufung ist, weil wir die Herrlichkeit mit ihm auch erben werden. So weit, so gut. In der Offenbarung am Anfang, wo 7 Gemeinden angeschrieben werden, da lesen wir, dass Jesus alle 7 Gemeinden ihnen eine Botschaft mitteilt. Und immer am Ende des Briefes steht dann ein Satz, der fängt immer gleich an, nämlich, wer überwindet? Ja, wer überwindet, der bekommt. Lese ich euch mal kurz diese 7, wer überwindet, vor. Offenbarung 2, Vers 7. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradiese Gottes ist. Aha, das ist der Baum, den Adam und Eva dummerweise stehen gelassen hatten und den falschen Baum genommen hatten. Aber von dem werden wir dann zu essen bekommen, von dem Baum des Lebens, und dann werden wir nicht mehr sterben. Deshalb heißt es in der Gemeinde an Smyrna auch, wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Und an Pergamus schreibe, dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Also es wird auch eine Ehre sein, ja, die wir bekommen. An Thyatira, und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben. Das wird dann noch ausgeführt. Wir werden mitrichten, wenn wir überwinden. An Sardes, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wir werden nie vergessen werden. Niemals. Wir werden immer im Gedächtnis bleiben, mit Namen. Immer vor Gott bestehen dürfen. Und an Philadelphia, wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen, in dem Tempel meines Gottes. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Und dann noch den neuen Namen, den wir bekommen, ja, der auf dem weißen Stein steht. Wir werden die besten Namen bekommen. Die besten Namen in diesem Universum. Und zum Schluss an Laodicea: Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Welche Ehre! Welche Ehre. Das war, wonach Adam und Eva sich gesehnt hatten, sein zu wollen wie Gott, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen. Das werden wir erben. Das ist uns verheißen, wenn wir überwinden. So, was heißt jetzt überwinden? Überwindung heißt, es hat mich was gekostet oder es kostet mich etwas. Es war nicht einfach für mich. Da sind Widerstände, da sind Hürden, die ich überwinden muss. Wenn ich etwas überwunden habe, dann war das mit Sicherheit kein Spaziergang, sondern eher ein Hindernislauf, eine Anstrengung. Ich habe etwas durchgestanden und es war nicht leicht. Das heißt überwinden. Wenn also Jesus sagt, wer überwindet, der wird belohnt, dann meint er genau das so. Wer trotz Schwierigkeiten und Hindernissen dran geblieben ist, wer durchgegangen ist, wer treu geblieben ist, wer durchhält, wer auch wenn es schwierig wird und auch in schlechten Zeiten dennoch sagt und festhält, daran, dass Gott das Verheißene auch tun wird, so wie Abraham geglaubt hat. Ich meine, Gott hat zu ihm geredet, du wirst Vater vieler Nationen, und dann passierte jahrelang erstmal nichts äußerlich. Jahrelang, müsst die Geschichte mal genau lesen. Jahrelang. Und er wurde immer älter und die Chancen wurden immer schlechter. Und er hielt fest, zumindest heißt es im Römerbrief so, es war nicht leicht, er hatte auch seine Kämpfe, davon lesen wir auch. Er hat dann versucht, mit der Magd auf Sarahs Raten hin ein Kind zu bekommen. Ja, das hat geklappt, aber das war nicht der verheißene Sohn und hat Schwierigkeiten gebracht. Und doch hat Gott ihn zum Glaubenshelden gekürt und hat gesagt, so wie Abraham, ihr seid Kinder Abrahams, wenn ihr glaubt. Also, wir haben sicherlich auch Niederlagen zwischendrin. Aber dann heißt es, wenn wir überwinden, das heißt, wenn wir weitergehen, durchgehen, dann werden wir alle diese Dinge erben, die ich vorgelesen habe und viel mehr. Ich dachte ja am Anfang meines Glaubenslebens, so jetzt hat Jesus mir meine Schuld vergeben, jetzt schwebe ich auf Wolke 7 durch mein Leben, es muss alles gut gehen und ich sammle überall Segen ein. Es war auch irgendwie so, am Anfang, die ersten Wochen waren tatsächlich so dieses: Man geht so durch und man stellt sich vor, es bleibt jetzt immer so. Ich bin dann irgendwann in der Realität wieder angekommen und habe gemerkt, nee, es ist schwierig. Und natürlich hat man erstmal so das Gefühl, oh, habe ich mich so ganz getäuscht? War alles verkehrt? Diese Grundsatzzweifel, ja, die kennt ja auch jeder von uns. Und dann zu sagen, nein, in der Bibel steht von solchen Schwierigkeiten. Und mehr, je mehr man dann auch das Wort Gottes studiert und kennenlernt, merkt man, ja, das gehört dazu. Und wenn die Kämpfe nicht in mir sind, dann kommen sie von außen. Also es gibt eine breite Palette von Möglichkeiten, mich vom Glauben wieder abzubringen. Es sei denn, ich halte fest. Die Hürden sind vielfältig. Die Hindernisse, ich habe immer so einen Läufer vor mir, der über solche, gibt ja diesen Wettkampf, über diese Hürden zu springen. Und wenn man das gut trainiert hat, dann berührt man diese Stecken nicht, über die man springen muss, und die bleiben drauf und man läuft und läuft und man ist schnell dabei, aber es kostet viel mehr Kraft, als wenn ich nur einmal ganz normal laufen würde, ja? Hürdenlauf. Ich habe viel später erst verstanden, dass Jesus einen enormen Hürdenlauf hatte, als er als Mensch hier auf der Erde war. Das sagte bei mir so ganz langsam, ich weiß nicht, wie ihr da so seid in eurem Begreifen, aber ich habe sehr langsam begriffen, dass Jesus vom ersten Tag seiner Geburt an mit Hindernissen zu kämpfen hatte. Seine Eltern, die mussten ihn verstecken, er musste fliehen, erstmal schnell weg von Bethlehem. Es war ja nicht gemütlich, wahrscheinlich ziemlich stressig. Nichts mit 6 Wochen im Wochenbett und schön Ruhe. Und er musste weg da. Da hat er noch nicht seinen Mund aufgemacht. Da tobt ein geistiger Kampf, der ist präsent, der ist immer da und wir sind uns dessen nicht immer bewusst. Wir merken es, wenn dann jemand uns anpatzt oder wenn uns was schief läuft oder wenn wir krank werden, dann sprechen wir von geistlichen Kämpfen. Aber dass dieser geistliche Kampf immer tobt, dass der Teufel immer was dagegen hat, dass wir existieren, dass wir glauben, dass wir auf diesem Weg sind mit Jesus, das ist uns nicht immer bewusst. Jesus wurde ständig missverstanden. Entweder waren Menschen eifersüchtig, die Pharisäer waren eifersüchtig auf seine Macht. Sie wollten, dass das Volk ihnen nachfolgt und nicht diesem da. Oder sie haben ihn gar nicht verstanden. Sie waren beeindruckt von seiner Persönlichkeit und ihre Herzen waren ihm vielleicht zugetan, aber selbst seine Jünger haben ihn gar nicht verstanden. So oft haben sie Dinge gesagt, wo Jesus sie korrigieren musste oder sie fassungslos fragte, habt ihr nicht gehört? Habt ihr nicht verstanden? Und was für ein Leiden, was ist das für ein Leiden, wenn deine besten Freunde dich nicht verstehen? Ja, das tut doch irgendwo weh. Und ich glaube, das hat Jesus auch wehgetan. Und bei uns in unserem Leben können es halt so die klassischen Anfeindungen sein von Leuten, die sich über unseren kindlichen Glauben ärgern. Ich kenne das aus meiner Verwandtschaft. Empörung. Ja, aber das kannst du doch nicht so sehen. Das ist doch viel komplizierter und differenzierter. Du musst doch und so weiter. Und dann kommt menschliches Know-how und menschliches Beurteilungsvermögen. Und ich sage immer nur, nee, ich bleib Kind, ich glaube Gott. Er hat einen Weg und er ist gut. Und die Sorge um die Gesundheit. Das sind alles solche Dinge, die wir überwinden müssen. Oder auch die Versuchung des Wohlstands. weil man vergisst, wenn das Äußerliche alles so schön rund ist und man sich kaufen kann, was man will. Und ja, man vergisst die ewigen Dinge. Oder man denkt gar nicht drüber nach. Man beginnt geistlich einzuschlafen, weil man so beschäftigt ist mit dem Sichtbaren. Muss ja auch verwaltet werden, was man besitzt. Überwinden heißt zum Beispiel die linke Wange hinhalten, wenn rechts schon eingesteckt wurde. So, jetzt noch eins drauf. Ja, okay, das stecke ich auch noch ein. Sich nicht zu empören, auch innerlich nicht. Still sein, wenn andere schreien würden. Auch nicht an Rache nur zu denken, geschweige denn, sich zu rächen. Haben wir das? Tun wir das? Ich habe da noch ein weites Lernfeld. Und auch, ich merke Christus in mir, ich kann es. Ich kann es und ich habe es schon erlebt. Und ich möchte, dass es lückenloser wird, ja, dass ich einfach da drin stehe, in dieser neuen Gesinnung, in der Gesinnung des Christus. Ich möchte da drin festhalten. Ich möchte überwinden in diesen Alltagssituationen. Überwinden heißt auch, auf Lohn für einen Dienst zu verzichten, so wie Paulus, der das Evangelium kostenfrei verkündigte. Überwinden heißt zu geben, wenn man Undank erwarten muss. Heißt auch, auf Besitz zu verzichten, um frei für die Nachfolge zu sein. Und überwinden heißt auch, den Mund aufzumachen, also nicht nur schweigen, sondern auch aufzumachen, damit andere gerettet werden, auch wenn es meinem allgemeinen Ansehen schadet. Überwinden können Überstunden sein, die ich im Liebesdienst an anderen tue oder mache. Überwinden heißt auch, verborgen zu bleiben, obwohl sich Anerkennung vielleicht besser anfühlen würde. Viele Dinge, viele Dinge. Jeder hat so seins, wo er weiß, das fällt mir nicht leicht. Aber ich will überwinden. Weitermachen, obwohl ich einen Rückschlag erlebt habe, ja, weil ich weiß, es ist richtig, was ich tue. Überwinden heißt, nicht zu dieser Welt zu gehören, Gast zu sein, Fremdling zu sein, am besten durchweg dieses Gefühl zu haben. Wir fühlen uns ja noch so zu Hause. Bei dem Gedanken um Heimat, ja, das ist ja auch wieder in aller Munde, was ist Heimat, habe ich mir auch schon so Gedanken gemacht, ja, was ist Heimat, gute Freunde, mehr noch als Ort und so. Das ist es doch gar nicht. Unsere Heimat ist im Himmel, tatsächlich. Und da sind wir keine Fanatiker, wenn wir das sagen. Wir sind hier nicht zu Hause, wir werden es nie sein, wir brauchen gar nicht suchen danach. Wir brauchen auch keine Freunde suchen, die uns Heimat werden. Auch das nicht, sondern unsere Heimat ist im Himmel. Und die Heiligen, die da sein werden, das ist ein Stück von unserer Heimat. Ich erlebe das in Gemeinde, in Gemeinschaft, das fühlt sich schon so ein bisschen so an, ja. Da schmecke ich schon ein bisschen Heimat. Aber das, was im Himmel ist, das, was Jesus uns da verheißt, was er uns erwirkt hat, unsere Gerechtigkeit in Christus, die Nähe Gottes, seine Gegenwart, sein Geist, wenn er in uns Raum bekommt, wenn ich ihm Raum gebe, das ist Heimat. Das ist da, wo ich hingehöre, da wohne ich, da fühle ich mich wohl. Überwinden heißt auch, Geduld zu haben, bis das Versprochene kommt. Es nicht loszulassen, und zu sagen, ja, ich glaube dran. Ich werde die Dinge sehen, die ich jetzt noch glaube. Ich halte daran fest. Im Austausch mit Elia über diese Dinge hatte er eine wunderschöne Entdeckung gemacht, die möchte ich jetzt einfach auch noch mitteilen. Und zwar, Moment, was mache ich mein Zettelchen? Es ist bemerkenswert, dass von Anfang der Bibel bis zum letzten Buch es ein Prinzip gibt, das heißt, wo etwas überwunden wurde, etwas Schwieriges überwunden wurde, da wird hinterher ein Lobpreis gesetzt. Das fängt an mit der Durchquerung des Meeres und hinterher schwingt die Mirjam das Tamburin und führt das Volk im Lobpreis an. Und es gibt ganz sicher dazwischen noch viel mehr Beispiele, aber ich greife jetzt nur ein paar raus. Die Mauern Jerichos. Im Glauben haben sie die Mauern umkreist und ihre letzte Umkreisung war ein lautes Jubeln und die Mauern fielen. Manchmal muss der Lobpreis auch vorher schon anfangen, bevor die Mauern gefallen sind, ne? So wie jetzt da bei Jericho. Oder als Salomo den Tempel gebaut hatte, den herrlichsten Tempel zur Ehre Gottes, als Bild auf das Geistliche, da war erstmal ein Lobpreis angesagt. Da sind die Priester aufgestanden, haben die Instrumente und ihre Stimmen eingesetzt und haben einen Lobpreis praktiziert, dass die Gegenwart Gottes sich lagerte bei ihnen. Und die Gegenwart Gottes war so stark, dass sie sich nicht dem Tempel so nahen konnten. Ja, so krass war das. Und dann gibt es noch die Situation nach dem Abendmahl, nach dem letzten Mahl mit den Jüngern. Ich denke, das war eine vorletzte krasse Hürde. Als Jesus dann, bevor er mit ihnen in den Garten Gethsemane ging, hat er noch, da heißt es an einer Stelle, den Lobpreis gesprochen oder den Lobpreis gesungen. Sie haben auf jeden Fall noch ein Lied gesungen, ein Danklied. Und das sind so Meilensteine, ne, wenn etwas überwunden wurde. Und ich habe mir auch so Gedanken gemacht über Judas. Das war ja eine letzte Hürde, dass er sich positionieren sollte. Ja. Und Jesus hat das durchgestanden beim Abendmahl, dem intimsten Treffen mit seinen Jüngern. Da ist Satan in Judas gefahren. Und er ist gegangen, um ihn zu verraten. Krasse Situation und Jesus hat das genau gesehen. Er hat das durchschaut, er hat das überblickt, er hat gewusst, was da passiert. Und dann in der Offenbarung, wo es heißt, das Lamm hat überwunden und die, die überwunden haben mit ihm, die haben am Ende nichts anderes, Besseres zu tun, als Gott zu preisen und in die Anbetung zu gehen und stehen vor dem Thron und beten Gott an. Da heißt es in Offenbarung 12, sie haben überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und als nachdem der Verkläger dann hinabgeworfen wurde, dann haben sie diesen Lobpreis angestimmt. Also der Lobpreis folgt den Herausforderungen, wenn denn überwunden wurde. Und Es ist ein schöner Aspekt, das zu sehen. Wenn wir jetzt hier zusammenkommen sonntags, dann haben wir eine Woche durchgestanden. Und es ist gut, dass du hier bist. Du hast überwunden, deshalb bist du jetzt wieder hier. Und man spürt es im Lobpreis. Da ist auch Erleichterung von uns allen. Es motiviert, neu den Blick auf Gott zu richten, zu glauben, aber es reißt uns auch aus unseren Kämpfen gänzlich dann wieder raus und hilft uns, ja, zu sehen, ich habe überwunden, ich habe es geschafft. Die nächste Woche kann kommen. Ja, es ist doch so. Wir haben ja unsere Kämpfe. Und es tut gut, regelmäßig zusammenzukommen und zu sagen, okay, wir gehen weiter. Wir schaffen das. Jesus ist unsere Stärke. Er ist unsere Kraft. Amen.